Sie hören SBS German.
Der 8. Mai bedeutet für mich die Befreiung. Wir wurden befreit von dem Krieg. Von dem Krieg wurden wir befreit. Von der ständigen, wir haben ja ständig in Todesgefahr gelebt. Und das war damit für uns zu Ende.
War es auch eine Befreiung?
Ich habe über die Nazis oder sowas nachgedacht zu der Zeit. Nur, dass der Krieg nun endlich vorbei war. Das war der Hauptgedanke.
War es auch eine Befreiung vom nationalsozialistischen Regime? Als solches wird es ja in Deutschland seit Jahrzehnten gefeiert. Oder nicht gefeiert, aber gewürdigt und daran erinnert.
Na, das... Also als Kind hat man ja nicht so sehr darüber nachgedacht, was die Nazis bedeuten. Das war eben unsere Regierung gewesen. Ne? Aber der Krieg, den wollten wir zu Ende haben. Wir haben uns gesehen nach dem Ende des Krieges. Das, was der 8. Mai bedeutete, ne? Ende des Krieges, Ende der Bomben, Ende des Kämpfens, nicht? Wir waren nicht mehr in Gefahr. Unsere persönliche Gefahr war mit dem 8. Mai gebannt. Weil die Erwachsenen haben das vielleicht anders gesehen, je nachdem, was sie für eine Einstellung zu der Nazi-Regierung hatten. Aber ich als Kind habe darüber politisch noch nicht nachgedacht.
Ihr Vater war, glaube ich, Taxifahrer in Berlin gewesen vor dem Krieg.
Ja, mein Vater, der war an und für sich Kommunist gewesen. Und der war gegen Adolf Hitler und die Nazis. Total.
Und hat aber den Krieg überlebt?
Hat den Krieg miterlebt, ja. Erst als Besatzungssoldat in Polen und Frankreich und später in Italien.
Und war dann aber noch am Leben am Schluss, hat den Krieg überlebt.
Mein Vater hat den Krieg überstanden, war etwa ein Jahr in Gefangenschaft und kam im Mai 1946 wieder nach Hause. Und möchte noch dazu setzen, dass er auf dem Nachhauseweg meine beiden Schwestern aus Bayern abgeholt hat und mitgebracht hat.
Die waren da auf Kinderlandverschickung?
Ja, die waren in der Kinderlandverschickung, ja.
Ja. Sie selbst waren auch da in Oberschlesien, Kinderlandverschickung. Können Sie das kurz beschreiben, wie das war?
Ich war ja in Oberschlesien, in Friedland, in einem Knabenheim. Weil da gibt es nicht viel zu berichten. Wir sind da gut behandelt worden. Wir mussten zwar manchmal Arbeitssachen machen, aber das haben wir als gegeben angesehen, dass man eben manchmal helfen muss. Nicht? Und heute würde man sich wahrscheinlich wundern, dass Kinder solche Arbeiten machen mussten. Aber wir haben damals nichts dabei gedacht. Wir dachten, das ist normal alles. Nicht? Wir wurden an und für sich nicht schlecht behandelt.
Und dann, als die Front immer näher rückte, wurden Sie mit einem Lazarettzug, ich glaube, das dauerte mehrere Wochen, nach Berlin gebracht. Und da war dann Ihre Mutter.
Meine Mutter hat ja nicht gewusst, die wusste nicht, wo ich bin. Die hat dann sich erkundigt beim Jugendamt in Berlin und wollte wissen, wo ich bin. Da wurde ihr dann endlich gesagt, wo ich war. Ich war erst am 30. Januar zurückgekehrt nach Berlin, habe 2 Nächte im Berliner Waisenhaus zugebracht und bin dann von dort in ein anderes Heim überwiesen worden, in Wilmersdorf, wo mich meine Mutter dann abgeholt hat.
Und das waren ja aber dann schreckliche Schlussmonate des Krieges, gerade in Berlin, da tobte die Schlacht bis zum bittersten Ende. Wie haben Sie diese letzten paar Tage miterlebt? Wovor hatten Sie am meisten Angst?
Ich hatte überhaupt keine Angst. Ich kannte keine Angst als Kind. Nicht vor dem Krieg, nicht mal vor den Bomben. Ich hatte mir damals eingebildet, ich habe einen Schutzengel. Und ich hatte keine Angst. Ich Wir haben zwar, die Granaten sind ein paar Mal eingeschlagen worden in den Häusern, in denen ich war. Und die Fliegerbomben davor, da haben die Häuser wackeln lassen. Wir hatten keine Fensterscheiben mehr in den Häusern. Die Türen waren alle rausgerissen. Aber es trotzdem keine Angst gehabt. Ich weiß nicht, wo das hergeht. Ich habe heute mehr Angst, wenn ich darüber nachdenke, als ich damals hatte. Ich hatte keine Angst.
Sie hören SBS Radio am Montagabend mit einem Gast am Telefon, Peter Hannemann, in der Nähe von Wollongong, New South Wales. Geburtsdatum 16. Mai 1935 und man darf also fast gratulieren zum 85. Geburtstag, noch nicht ganz.
Dankeschön, ja.
Und das bringt uns zurück zu dieser Zeit in Berlin. Sie waren damals 9 oder fast 10 Jahre alt. Als dann der Vater nach dem Krieg nach Hause kam, endlich aus der Gefangenschaft, war er immer noch Kommunist?
Er ist am 10. Mai nach Hause gekommen. Und am 11. Mai hat er sich bei der Kommunistischen Partei angemeldet als Mitglied. Gleich am nächsten Tag. Er hat mich sogar noch mitgenommen. Und? Er war total Kommunist.
Und hat er Ihnen erklärt, warum und was er vorhatte?
Erklärt hat er nicht, aber er hat so Sprüche benutzt. Er hat zum Beispiel gesagt, die Politiker sind alle Verbrecher. Das war praktisch die Erklärung. Man kann all diesen Leuten nicht trauen. Darum ist er in die Kommunisten. Warum er diesen Leuten, den Kommunisten, vertraut hat, weiß ich nicht. Das ist so eine, keine Ahnung.
Ja. Wie ging es dann für Sie und Ihre Familie weiter? Waren Sie im Osten Berlins oder im Westen?
Nein, wir haben in West-Berlin gewohnt, im amerikanischen Sektor. Und meine Eltern haben sich getrennt und sind auch geschieden worden 1949.
Das war ganz schön hart für Sie als Kind?
Wie bitte?
Was hat das in Ihnen ausgelöst als Kind?
Ich war darüber sehr traurig. Aber dass meine Eltern sich scheiden lassen wollten. Aber sehe ich das mit anderen Augen. Das war für meine Mutter unerträglich geworden, mit dem Vater zusammenzuleben.
Warum?
Erstmal sind die Frauen selbstständiger geworden durch den Krieg, wollten sie nichts mehr sagen lassen. Zweitens hat der Vater getrunken und es war nicht sehr schön. Es war nicht sehr schön zu Hause mehr.
Ja. Diese Zeit so zwischen 45 und ich würde vielleicht meinen 54 war eine äußerst schwierige Zeit in Deutschland. Not, wo man nur hinblickte, auch Hunger, keine Arbeit, natürlich das Land in Trümmern, das Wirtschaftswunder noch in weiter Ferne, wie gesagt, so 1954 mit dem Sieg der Fußballweltmeisterschaft der Deutschen in der Schweiz, da hat es wahrscheinlich so richtig begonnen mit dem Wirtschaftswunder, da ging es aufwärts, aber so die ersten 9 Jahre, das muss bitter gewesen sein. Haben Sie das auch so gespürt?
Die waren sehr schwierig, ja, zumal wir ja in Berlin auch die Blockade hatten, nicht? Die Blockade hat ja alles noch schwieriger gemacht. Und die Nachkriegszeit war besonders schwer, weniger zu essen gehabt. Während der Kriegsjahre haben wir immer genug zu essen gehabt, was natürlich seine eigenen Gründe hatte, aber nach dem Krieg und die Blockadezeit, da war das Essen sehr, sehr knapp, wenn überhaupt eintönig. Manchmal hatte man nur Brot, manchmal nur Kartoffeln, manchmal nur Trockenkartoffeln oder sowas. Aber wir haben das alles überstanden und ich habe in der Nähe vom Flugplatz Tempelhof gewohnt. Ich konnte immer die Flugzeuge sehen von der Luftbrücke. Und für uns war das auch interessant. Ne? Wir waren ja mittendrin in dem historischen Leben der Stadt Berlin. Berlin ist da eben, hat eine Besonderstellung auch gehabt.
Ja, die Mauer gab es noch nicht, aber natürlich war das Land eigentlich geteilt, nicht wahr? Und auch der Verlust der ganzen Ostgebiete der ehemals Deutschen, war das ein Thema? War man sehr traurig darüber damals?
Nein, nicht in unserer Familie war das kein Thema. Wir hatten keine Verwandte in den Ostgebieten, darum hat uns das nicht, war das eben kein Thema. Aber für andere Menschen, ich habe ja meine Frau, und die hat Verbindung mit Ostgebieten gehabt. Da ist es schon was anderes gewesen, wenn diese Leute Vertriebenen, und ich habe auch viele Vertriebene später in meinem Arbeitsleben in Düsseldorf kennengelernt und habe dadurch viel gehört oder mehr begreifen können. Ne? Aber für uns persönlich in Berlin war das kein Thema.
Man hat keine Vertriebene gesehen in der Stadt?
Nein, ich nicht. Die sind ja meistens immer alle gleich weiter. Die sind sicherlich 45 waren viele Flüchtlinge durch Berlin durchgezogen. Die hat man schon gesehen. Aber die wollten ja immer alle nach dem Westen. Nicht? Keiner wollte in der russischen Zone bleiben. Nicht? Vor den Russen haben sie alle Angst gehabt. Und keiner wollte da bleiben.
Ihre Community, Ihre Meinung. SBS German.
Sie hören SBS Radio am Montagabend. Wir haben einen Gast am Telefon, Peter Hannemann, ein 85-jähriger Migrant, bald 85, in Wollongong, New South Wales. Sprechen wir doch über Ihre Einwanderung nach Australien. Wann war das?
Wir sind ausgewandert nach Australien im Jahre 1959. Wir sind also jetzt schon 61 Jahre hier. Und bin ausgewandert mit meiner Frau und zwei Kindern, weil sie hatten ja vorher erwähnt, die Schwierigkeiten, deutsche Wirtschaftswunder waren noch nicht da. Wir hatten keine Wohnung, wir lebten zur Zeit in Düsseldorf, keine Wohnung, Arbeit schon, aber keine Wohnung. Und wir hatten zwei Kinder, Schwierigkeiten, in einem Zimmer zu leben, da haben wir uns dann entschlossen auszuwandern.
War das ganz einfach? Konnte man da einfach sich...
Zu der Zeit hatten die Australier Anzeigen in den Zeitungen, wo sie gefragt haben, wo sie nach Einwanderern gefragt haben. Die haben gesagt, wir sind das Land der Möglichkeiten, nicht der Unbegrenzten wie in Amerika, Land der Möglichkeiten, wir suchen Einwanderer. Daraufhin haben wir uns gemeldet, sind auch angenommen worden und sind dann in weniger als einem Jahr war das, sind wir schon auf dem Boot gewesen nach Australien.
Was war das für ein Boot? Können Sie die Schiffsreise beschreiben?
Das war ein ganz tolles Erlebnis für uns. Für uns war das wie ein Luxusdampfer. Wir haben eine eigene Kabine gehabt, weil wir die zwei Kinder hatten, mit Kinderbetten drin, und also wir wurden da gut versorgt. 5 Wochen waren wir unterwegs und wir sind arm angekommen in Australien. Wir hatten ja noch 1,80 Dollar, also 18 Schillinge ungefähr 1,80 Dollar umgerechnet. Also das war alles, bis wir ankamen aus Australien.
Und wenn ich richtig rechnen kann, dann waren Sie damals 24-jährig. Konnten Sie Englisch?
Ich konnte sehr, sehr wenig Englisch. Wir hatten ja zwar Englischunterricht in der Schule, aber ich habe da nicht allzu viel gelernt. Meine Frau konnte etwas mehr, die hat länger Englisch gehabt, konnte etwas mehr. Aber nachdem wir angekommen waren, war es keine Schwierigkeiten, uns wurde geholfen, Englisch zu lernen. Und da man ja im Berufsleben war, hat man sofort sprechen müssen. Und ich habe auch mal gleich Zeitungen gelesen. Ich habe Englisch ziemlich schnell gelernt.
Und haben Sie aufgehört, in der Familie Deutsch zu sprechen?
Nein, wir haben nicht. Wir sprechen immer noch Deutsch. Also jeweils meine Frau und ich. Die Kinder waren ein bisschen schwieriger. Sie haben zwar mit in Deutsch gesprochen, aber nachdem sie Englisch gelernt haben in der Schule, wollten sie nicht mehr Deutsch sprechen mit uns. Wir können heute noch Deutsch mit ihnen reden, aber sie geben kaum Antwort in Deutsch. Und ist nur unsere jüngste Tochter, die spricht verhältnismäßig gutes Deutsch, weil sie hatte ein bisschen mehr Interesse und die haben wir auch mit nach Deutschland genommen. Wir waren ja oft in Deutschland auf Reisen, zurück nach Berlin vor allen Dingen. Und dadurch hat sie spricht ganz gut Deutsch, ja. Die anderen Kinder, wir hatten inzwischen 4 Kinder, wovon eine Tochter, die älteste, inzwischen verstorben ist.
Montagabend mit einem letzten Gesprächsblock mit Peter Hannemann in Wollongong bei Sydney. Können Sie sich zurückerinnern, dieser erste Tag 1959, als Sie mit dem Schiff in Australien ankamen? Was war Ihr erster Eindruck von Australien?
Der erste Eindruck, wir kamen in Melbourne an und sind von dort mit dem Zug nach Bonegilla gebracht worden. Und das war der erste Tag. Und wie wir dort ankamen, es war sehr, sehr kalt. Wir waren im Dunkeln ausgestiegen, auf freier Strecke praktisch. Und ich habe den Sternenhimmel gesehen. So einen Sternenhimmel wie an dem Tag habe ich in Deutschland vielleicht einmal erlebt. Vollkommen klar und jeden Stern. Das war der erste Eindruck, ja.
Und haben Sie gemeint, das Land sei fortschrittlich oder total rückständig? Oder?
Das Land war, wir haben einen Kulturschock gekriegt, ja. Den ersten schon, wie wir in Fremantle, wir mit dem Schiff Fremantle angehalten hatten, rumgelaufen, die alten Gebäude und Geschäfte gesehen. Es war für uns, wie sagt man? Ja, wir haben es gewundert, dass man Australien noch so weit zurück war, also in puncto Stadtleben und dergleichen. Ne? Es war alles doch anders und wie wir denn hier ankamen und also haben keine Abwässerung gehabt und dergleichen. Nicht? Das war für uns, der Anfang war doch sehr schwierig gewesen und wir haben ein bisschen einen Kulturschock gehabt. Aber wir haben uns dann bald dran gewöhnt und umgestellt. Und haben das alles für alles gut machen können, ja.
Was hat Ihnen vor allem gefallen an Australien?
Die Kinderfreundlichkeit. Wir waren ja sowieso, in Deutschland war man ja so gegen Kinder, ist man heute auch zum Teil noch. Und hier haben wir uns gewundert, dass wenn wir mit dem Kinderwagen auf der Straße waren oder wollten über den Damm gehen, haben die Autos angehalten, damit wir rüberkommen. Das war für uns unvorstellbar. Also Kinderfreundlichkeit, wollen wir mal so sagen. Das war für uns ganz, ganz toll, ja.
Ja, und heute, so 60 Jahre später fast, 2020, was gefällt Ihnen vielleicht nicht so an Australien? Und dann die Anschlussfrage natürlich, was Ihnen gefällt. Aber vielleicht zuerst so das Negative.
Was nicht gefällt, ist vielleicht die Gebundenheit Australiens an das Amerikanische, dass sie nicht sehr selbstständig sind. Sie denken zwar, sie sind selbstständig, aber es ist doch, sind sehr gebunden an Amerika. Was mir gefällt, ist, dass die Menschen sehr menschenfreundlich sind und haben uns total akzeptiert. Wir hatten nie Schwierigkeiten als Deutsche hier in Australien. Keiner hat uns je beschimpft. Und wir haben auch, verstehen uns mit unseren australischen Nachbarn gut. Und ja, unsere Familie selber ist international geworden. Unsere Kinder haben alle Partner aus anderen, von anderen Nationen geheiratet. Wir sind eine internationale Familie geworden. Das, was uns gefällt, dass wir nicht so nationalistisch sind hier, also persönlich, und dass uns Australien das erlaubt, nicht? Dass wir das sein können, was wir sein wollen.
Ja, das hört man ja oft, und das ist etwas, was ja Australien auszeichnet und was in Richtung Multikulturalismus geht und in Richtung Leben und Leben lassen, eine gewisse Toleranz. Ja. Ist die in Gefahr, oder ist es typisch australisch und das gehört hier zu DNA und das wird man nie wegbringen?
Ob das zum Glück in Gefahr ist, es kommt da wahrscheinlich drauf an, was für Krisen wir erleben. Ob das in Gefahr ist oder ob die Leute in der Krise zusammenrücken oder sich spalten, nicht, weil sie andere Ansichten haben. Ja, ich weiß nicht. Das kann man, glaube ich, nicht so sehr vorhersagen.
Vielleicht wird die jetzige Corona-Krise ein Testfall sein. Es wird ja höchstwahrscheinlich eine Rezession geben, die erste in, was sind es, 25, 26, 27 Jahren. Wird das wirklich ein Test sein, dieser Australian Magic?
Ja, 2020 wird ein Testfall werden. Vieles wird befragt, nicht? Unser ganzes kapitalistisches System wird befragt werden. Und mal sehen, wie sich die Leute entscheiden. Das ist schwer. Ich weiß nicht genau, wie sie sich entscheiden werden.
Ja.
Aber das ist, was wir auch in Deutschland beobachten, diese Spaltung im Augenblick. Wir sind an und für sich froh, dass wir hier sind. Ne? Ich möchte nicht, so schön wir das finden, hinzugehen nach Deutschland, wir sind doch froh, dass wir uns entschieden haben, hier auszuwandern und hier zu sein und unsere Kinder hier aufwachsen zu sehen.
Ja, und in der Debatte, ob jetzt Covid-19, ob gelockert werden soll, auf die Gefahr hin, dass das Virus wieder aufflammt, oder es gibt ja andere, die sagen, das ist alles zu viel da mit diesen Restriktionen, und die Freiheit ist eigentlich wichtiger. Wo stehen Sie da? Ist die Freiheit wichtiger oder der Schutz vor Menschenleben?
Ja, ich denke, das ist kein Alternative. Die Freiheit ist auch nicht geschützt, wenn die Leute in großen Massen wegsterben. So, wir müssen vorsichtig sein mit diesen Maßnahmen, die getroffen worden sind. Die dürfen nicht zu schnell zurückgefahren werden. Also das ist meine Meinung, nicht? Denn die Freiheit, die leidet auch dann, wenn das Gesundheitssystem zusammenbricht, und dann können die Leute auch nicht mehr arbeiten gehen. Oder nicht? Und dann wird die Wirtschaftskrise noch viel schlimmer. Also ich bin dafür, dass die Maßnahmen nicht so schnell aufgehoben werden.
Peter Hannemann, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.